Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Amundi CIO Call hier aus dem Standort in München. Es freut mich sehr, dass heute wieder viele Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit bei diesem Call dabei sind. Besonders begrüßen möchte ich heute einige Kolleginnen und Kollegen der Hypo Vereinsbank. Sie werden nachher gleich hören, dass es einen bestimmten Grund hat, dass Sie dabei sind. Auch an diese Kollegen ganz herzlich willkommen zu diesem Call. Ja, mein Name ist Peter Bergstüber und ich bin Managing Director hier bei Amundi Deutschland. Heute moderiere ich für Sie in der kommenden Stunde, begleite Sie durch diesen Marktupdate-Call, der heute eigentlich eher ein Marktausblick auf das zweite Halbjahr 2022 ist. Wir sind jetzt gerade Anfang Juli in das zweite Halbjahr gestartet. Es gibt weiter viele Unwägbarkeiten, das wissen Sie, das sehen Sie. Wirtschaftliche und politische Ereignisse gilt es einzuordnen. Und wir fragen uns natürlich, wie geht es weiter? Und wenn ich sage, wie geht es weiter, dann habe ich mir zwei berufene Gäste hier live in den Call geholt. Ich begrüße Thomas Kruse, Amundi Chief Investment Officer hier am Standort Deutschland. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Und ebenso besonders herzlich begrüße ich unseren zweiten Gast, ebenfalls CIO, nämlich der CIO der Hypo Vereinsbank, Dr. Philipp Gestakis. Philipp, auch an dich herzlich willkommen. Und ich muss das kurz erklären. Wir sind per Du, weil wir uns schon einige Jahre kennen. Und das wollen wir heute auch so beibehalten. Meine Damen und Herren, ich werde immer wieder gefragt. Und heute werden Sie besonders schicke und interessante Folien sehen. Sie bekommen diese Folien natürlich im Nachgang zugesandt. Wenn dem nicht so ist, dann wenden Sie sich bitte an Ihren bekannten Amundi-Ansprechpartner. Und meine Damen und Herren, wir machen diesen Call für Sie. Uns ist wichtig, dass Sie heute einen Mehrwert aus diesem Call haben und sagen, Mensch, das hat mir was gebracht und dafür brauchen wir Ihre Fragen. Ihre Fragen sind für uns besonders interessant. Nutzen Sie also das Chatfenster, das Sie unten rechts vorfinden. So, und wie haben wir uns das jetzt vorgestellt? Die beiden CIOs werden jetzt hintereinander jeweils ungefähr für 10, 15 Minuten einen Einblick aus ihrer Sicht auf die Märkte des zweiten Halbjahres geben. Und wenn wir das gemacht haben, dann wird ungefähr eine halbe Stunde vorbei sein und dann gehen wir in das Q&A, in die Fragesession und dann hoffe ich, dass viele Fragen von Ihnen gekommen sind und wir uns die dann gemeinsam anschauen können. Anfangen möchte ich mit dem Amundi-CIO Thomas Kruse. Thomas, wenn man jetzt heute zurückschaut, ich habe gerade auf den DAX geschaut, heute gab es eine kleine Gegenbewegung, wieder ein paar positive Vorzeichen im deutschen Aktienmarkt. Aber wenn man zurückschaut, haben wir das schlimmste Halbjahr der letzten Jahre hinter uns, seit Jahrzehnten eigentlich. Und wer am Jahresbeginn, so hat das Handelsblatt vor ein paar Tagen tituliert, 100.000 Euro in deutsche Staatsanleihen angelegt hat, der hat jetzt nur noch um die 85.000, 88.000, also schöne Verluste. Und wer bei Aktien im DAX oder Eurostoxx investiert, hat am Jahresanfang hat 20% weniger. Sogar der Bitcoin hat sich mehr als halbiert und die einzige Assetklasse, wo man etwas verdienen konnte als Investor, waren Energierohstoffe und da waren auch nicht sehr viele rechtzeitig investiert. Also eigentlich ein trübes Halbjahr und viele fragen sich, wird im zweiten Halbjahr besser? Ich bin sehr gespannt, wie deine Einschätzung dazu lautet. Also bitte an dich, lieber Thomas.
Ja, danke, lieber Peter und herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Damen und Herren. Man ist natürlich versucht, nach dem, was der Peter Bahnstöber uns jetzt gerade gesagt hat, nach diesen ersten, doch sehr furchtbaren 6 Monaten zu sagen, es kann ja eigentlich nur noch besser werden. Aber ich glaube, als Ausblick wäre das ein bisschen zu leicht. Und dennoch muss ich sagen, ja, es gibt tatsächlich eine ganze Menge an Anzeichen, auf die ich jetzt in den nächsten Folien eingehen möchte, die uns zumindest ein bisschen Hoffnung geben könnten. Auf der anderen Seite muss man gleichzeitig aber auch sagen, wir haben eine Vielzahl von Themen, gerade geopolitischer Bedeutung, die uns dazu bewegen können, dass wir unsere Hauptszenarien verändern müssen und auch kurzfristig taktisch anpassen müssen. Auch auf die werde ich natürlich gleich eingehen. Doch zunächst einmal ein Blick auf das, was der Peter eigentlich eben schon angesprochen hat, dass die ersten 6 Monate. Eigentlich sind wir tatsächlich mit sehr guten Wachstumserwartungen in das Jahr 2022 gestartet. Die Corona-Pandemie sollte hinter uns liegen. Wir hatten hohe Sparquoten, durchaus damit auch eine erhöhte Erwartung an Konsumausgaben. Also insofern ein sehr robustes Wachstum, deutlich oberhalb des Produktivitätswachstums. Doch bereits über den Jahreswechsel wurde klar, dass das Thema Inflation, was von den Notenbanken lange Zeit als ein temporäres angesehen worden ist, sich doch hartnäckiger und in Teilen auch sehr viel höher halten würde, sodass die Notenbanken gezwungen waren, hier restriktiv, deutlich restriktiv gegenzusteuern. Verstärkt wurde dieser Trend dann noch dadurch, dass im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einen Krieg direkt bei uns vor der Haustür entgegensehen mussten, der einerseits gerade fossile Brennstoffe deutlich verteuert hat, im Allgemeinen aber Rohstoffe sehr viel teurer gemacht hat, zu einer geringeren Wirtschaftsdynamik für Europa geführt hat und möglicherweise auch zu Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung oder aber auch bei Düngemitteln geführt hat, das noch weitere Auswirkungen auf uns haben kann. Unsicherheit, also aufgrund dieses Russlandkrieges, auch aufgrund seiner Dauer, die es zu berücksichtigen galt und vor allen Dingen aber auch ein erneuter Schub hinsichtlich der Inflation, sodass die Inflationsdaten tatsächlich noch höher geworden sind und sich auch weiterhin hartnäckig hochhalten. Nach diesen beiden Szenarien dann im zweiten Quartal tatsächlich auch noch eine Rückkehr der Corona-Pandemie, zumindest in China. China, die sich der Omikron-Variante gesehen haben, mussten hier harte Lockdowns einführen, was wiederum zu erneuten Lieferengpässen geführt hat und auch zu einer Rücknahme des Wirtschaftswachstums. Gerade wir als Amundi waren bereits sehr positiv für China, mussten jetzt aber unsere Wirtschaftserwartungen zumindest mal für 2022 von ursprünglich 4,8% auf 3,5% zurücknehmen. Wirtschaftlich zusammengefasst kann man sagen, die ersten 6 Monate begleitet von hohen Preisanstiegen, bedingt durch den Krieg, bedingt durch die Lockdowns, erneute Lieferengpässe, was alles wiederum dazu führt, dass die Notenbanken restriktiv agieren, wir die Erwartungen deutlich nach oben schrauben mussten, wie viele Zinserhöhungen wir in diesem Jahr sehen werden. Und das hat dann dazu geführt, dass speziell, wenn Sie sich den Bereich der Staatsanleihen anschauen, wir sehr negative Zahlen haben für die europäischen Staatsanleihen, ähnlich wie auch für die USA, was dann auf der anderen Seite aber auch dazu führt tatsächlich, dass wir auch auf den Aktienmärkten die Tiefstände momentan zu verzeichnen haben zur zum Halbjahresende. Gleiches gilt dann aber auch für die unternehmerischen Risiken auf der Anleiheseite, sprich bei den Unternehmensanleihen, deutlich im Minus. Einzig die Commodities oder aber auch die fossilen Brennstoffe, hier allen voran Öl, mit hohen Zuwachsraten. Das macht natürlich aber gerade in einem gemischten Portfolio nicht unbedingt den Großteil aus. Schauen wir dann mal, wie das sich in einem klassischen gemischten Portfolio sowohl für Europa als auch für die USA ausgewirkt hat. Und Sie sehen links Europa 60-40 ein Portfolio, rechts für die USA. Beide Portfolien liegen im ersten Halbjahr bei ca. -15%. Und Sie sehen auch, wie selten das der Fall gewesen ist, eigentlich nur in den großen Rezessionen oder in den großen Krisenjahren 2008 oder die Rezession 2000, 2001, dann nochmal 2018, 2011. In Summe aber über den 20-Jahres-Durchschnitt, das ist die graue Linie, die Sie hier sehen können, liegen wir in Europa immerhin mit einem solchen gemischten Portfolio bei ca. +4%, in den USA immerhin bei +5%. Also die Tatsache, dass speziell alle Assetklassen im negativen Bereich sind, hat sich auch bei den gemischten Portfolien, die sich sonst eigentlich durch unkorrelierte Positionen auszeichnen, sehr negativ bemerkbar gemacht. Schauen wir jetzt mal auf das zweite Halbjahr und ich habe Ihnen dazu 5 Thesen von Amundi mitgebracht, wie wir das zweite Halbjahr sehen. Zum einen gehen wir davon aus, dass wir eine sehr unterschiedliche Wirtschaftsentwicklung in den 3 großen Blöcken USA, Europa und China bekommen werden. Für die USA gehen wir trotz der harten oder restriktiven Zinspolitik davon aus, dass es eine weiche Landung geben wird und keine Rezession und es nicht zu einer Rezession kommen wird. Grund dafür ist der robuste Arbeitsmarkt einerseits, das gute Konsumverhalten, aber auch die geringere Abhängigkeit der US-Wirtschaft von dem Krieg in der Ukraine, von Energieengpässen, die es möglicherweise für Europa geben dürfte. Insofern die robuste Wirtschaftskraft, die wir in den USA sehen, glauben, wir werden nicht zu einer Rezession führen. In der Eurozone schaut es sehr viel anders aus. Wir sind zum einen direkt stärker betroffen aufgrund der Wirtschaftstätigkeit, die wir sowohl mit der Ukraine, aber auch mit Russland haben. Dann natürlich auch aufgrund der Unsicherheiten, den Krieg vor der Haustür zu haben, dass viele nicht in Europa momentan investieren. Und letztendlich aber aufgrund der hohen Abhängigkeit, gerade bei fossilen Brennstoffen, die uns durchaus auch im weiteren Verlauf dieses Krieges noch sehr viel stärker treffen können und sicherlich ein Event wären, warum wir unsere Kernszenarien zumindest auch für Europa deutlich anpassen. China andererseits, ich sagte es bereits, hart getroffen durch die harten Lockdowns im zweiten Quartal, zeigt aber durchaus den politischen Willen, die Wirtschaft hier wieder stärker anzukurbeln. Und ich sagte es, wir haben unsere Wirtschaftsprognose zumindest für dieses Jahr zurückgenommen, gehen aber im folgenden Jahr davon aus, dass wir bereits wieder um 5,8% wachsen könnten. Das wiederum dürfte sich bereits im zweiten Halbjahr deutlich stärker abzeichnen. Das heißt, wir sehen hier durchaus die Chance, dass China auch weltwirtschaftlich durchaus einen Wachstumsimpuls zeigen könnte, der uns ein Stückchen nach oben bringen kann. Also insofern sehr unterschiedliche Wirtschaftsentwicklungen, was gerade aufgrund der Robustheit der US-Wirtschaft oder auch des Impulses aus China positiv im zweiten halben Jahr wirken könnte. Thema Inflation. Hier war die große Enttäuschung eigentlich, dass wir nicht, wie ursprünglich erwartet, bereits mit den Märzdaten in den USA die sogenannten Höchststände oder Peak-Inflation-Stände überschritten haben könnten. Es sah ja lange Zeit so aus, aber dann eigentlich mit den Mai-Zahlen war klar, wir kriegen noch einen neuerlichen Schub, vor allen Dingen aus der Energie- oder aus dem Nahrungsmittelbereich gespeist und dann auch die Enttäuschung, die dadurch auch noch verstärkt wurde, dass die US-Notenbank die Zinserhöhung, die ursprünglich vielleicht mit 50 Basispunkten erwartet worden war, tatsächlich um einen Dreiviertelpunkt angehoben hat, was dann deutlich zu einem Einbruch sowohl an den Rentenmärkten als aber auch an den Aktienmärkten geführt hat, weil man eben doch davon ausgeht, dass derartig hohe Zinserhöhungen auch dann Konjunktureinbruch führen könnten. Hier jetzt wiederum das Thema, wann überschreiten wir diese Höchststände? Wir gehen davon aus, dass das in den kommenden Sommermonaten der Fall sein könnten, sagen auf der anderen Seite aber auch, wir werden nur einen Rückgang der Inflation in kleinen Schritten bekommen, weil die Themen Deglobalisierung, Angebotsengpässe oder aber auch die erhöhten Rohstoffpreise sicherlich ein Stück weit auch zeitlang erhalten bleiben. Und wir auch sehen zum Beispiel in den USA ein Lohnwachstum von 5,5% und auch in Deutschland besteht immer noch die Gefahr einer Lohnpreisspirale, wenn ich auf die Forderungen der IG Metall schaue, dass man gesagt hat, in den kommenden Tarifverhandlungen im Oktober will man mit einer Forderung von 8,2% gehen. Also insofern Rückgang der Inflation ja, was sicherlich positiv zur Stimmung beiträgt und auch den Druck von den Notenbanken nehmen könnten, allerdings nicht in großen Schritten, auch wenn wir für das nächste Jahr sicherlich deutlich niedrigere Inflationszahlen über das Gesamtjahr erwarten. Wie gesagt, das würde dann den Druck von den Zentralbanken nehmen, auch wenn sie sicherlich aktuell weiter klar und deutlich das Thema Inflation bekämpfen. Wir erwarten also jetzt auch für die Juli-Sitzung beider Zentralbanken, zumindest mal für die USA 50, vielleicht sogar 75 Basispunkte, in Europa der EZB einen ersten kleineren Zinsschritt, dann aber möglicherweise im September einen Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten. In Summe gehen wir davon aus, dass wir bis zum Jahresende tatsächlich 1,25% höhere Zinsen kommen von minus 0,50 haben sollten. Wir glauben aber nicht, und das trifft jetzt gerade die USA, dass die Fed zu weit geht in ihrer restriktiven Geldpolitik. Sie haben deutlich gemacht, und das schon vor 2 Monaten, sie handeln jetzt sehr schnell und auch sehr hoch, werden sich dann aber im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahres auch anschauen, was das für die Konjunktur macht. Und wir sehen auch gerade jetzt, dass tatsächlich das Konjunkturrisiko an den Kapitalmärkten deutlich stärker Berücksichtigung findet und nicht mehr nur die Fokussierung auf die Inflation. Das ist zum Beispiel auch daran zu sehen, dass gerade der Commodity-Sektor weit von seinen Höchstständen weghandelt, weil man eben schon davon ausgeht, es könnte zu einer Rezession kommen, sodass Rohstoffe weniger stark nachgefragt werden könnten. Und man sieht es aber vor allen Dingen, und das ist die positive Nachricht an der ganzen Geschichte, in den unkorrelierten Renten- und Aktienmärkten. Inzwischen haben wir durchaus, wenn wir Rezessionsrisiken sehen, immer natürlich noch den Druck auf die Aktienmärkte. Tatsächlich sehen wir aber auch, dass die Zinsen dann etwas zurückkommen. Insofern gerade eine Stabilität im Bereich der Multi-Asset-Portfolien durch die unkorrelierte Positionierung wieder auftritt. Stichwort Aktienmärkte. Tatsächlich haben wir im ersten Halbjahr trotz dieser katastrophalen Aktienmarktentwicklung sehr gute Gewinne bei den Unternehmen gesehen. Wir glauben aber, dass die Gewinnerwartungen für den weiteren Verlauf noch deutlich zu hoch sind. Man geht in vielen Fällen von Gewinnschätzungen in dem Bereich 10-15% für die großen weltweiten Indizes aus. Und wir glauben, dass jetzt gerade mit den Ergebnispräsentationen zum zweiten Quartal hier doch deutlich Nachbesserungsbedarf nach unten besteht, sodass wir dann zu etwas realistischeren Gewinnschätzungen kommen werden und der Markt von der Seite auch dann etwas transparenter oder auch, wie man sagt, so schön sauberer sein sollte. Also insofern hier eher mal ein deutlicher Rückgang bei den Gewinnerwartungen, sowohl für das Jahr 2022 auch 2023. Taktisch würden wir regional gesehen momentan die USA deutlich bevorzugen. Ich sprach bereits an, robustes Wirtschaftswachstum in den USA, während wir doch deutlich stärkere Risiken auch sehen in der Versorgung mit fossilen Brennstoffen. Von der Selektion her würden wir uns momentan auf Qualität, Substanz oder auch auf Dividendentitel, das heißt auf solche Unternehmen konzentrieren, die vor allen Dingen sich auszeichnen durch eine robuste Bilanz mit wenig Leverage und auch in der Lage sind, ihre Dividendenpolitik beizubehalten. Angesprochen auf ein mögliches Kaufsignal gehen wir davon aus, in dem Augenblick, wo wir tatsächlich die Höchststände der Inflation überschreiten sollten, könnte sich das Sentiment einigermaßen verbessern, gepaart mit der Tatsache, dass wir dann eventuell auch transparentere und realistischere Gewinnschätzungen haben, wäre das möglicherweise ein gutes Signal, auch wieder in riskantere Assetklassen wie Aktien stärker zu investieren. Nun haben wir das ganze erste Halbjahr stark steigende Zinsen gesehen, wovon natürlich auch die Staatsanleihen betroffen sind. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten wir noch um die 11 Trillionen US-Dollar an Anleihepapieren, die im negativen Bereich rentiert haben. Aktuell sind es noch ungefähr 2 Trillionen. Das zeigt eigentlich, wie stark der Shift gewesen ist. Und ja, man muss sagen, damit sind auch Staatsanleihen sehr viel interessanter geworden, gerade auch im Rahmen eines gemischten Portfolios. Lange Zeit hat man diese klassischen Mischverhältnisse 60-40 durchaus stärker belastet in Richtung der Aktienquote und Staatsanleihen wurden immer weiter nach unten gefahren. Inzwischen würden wir sagen, bei der restriktiven Notenbankpolitik, die aktuell eingepreist wird, bestehen gute Chancen, dass wir tatsächlich irgendwo in diesem Bereich 3,2-3,4% auch anhalten werden, was die Zinserhöhung betrifft. Insofern gute Chancen, hier auch wieder in Staatsanleihen zu investieren. In Europa verschiebt sich das etwas, aber auch da bieten sich sicherlich Chancen, jetzt wieder gerade für Pensionskassen mit längeren Laufzeiten zuzufassen. Chinesische Anleihen werden wir weiter beimischen, hatten wir auch schon das ganze erste Halbjahr. Tatsächlich muss man aber sagen, hier nehmen wir die Duration zumindest auf neutral zurück. Im Gegenzug würden wir die Duration bei US-Staatsanleihen, aber auch bei Euro-Kern-Staatsanleihen Richtung neutral führen. Die haben wir lange Zeit auf deutlich untergewichtet, also sprich auf einer niedrigeren Duration gehabt. Soweit unsere Haupttendenzen. Von der Entwicklung her sieht man auf dieser Seite, wie stark tatsächlich die Wirtschaftserwartungen sich verschoben haben. Die roten Striche signalisieren immer die Vorkriegsprognosen. Man sieht, dass wir speziell in Europa jetzt mit 1,4% für 2023 das Wachstum in etwa halbiert haben. Und auch diese Zahl ist immer noch deutlich höher als das, was in Teilen mit 0,2 oder auch 0,8% erwartet wird. Interessant sicherlich China, wie gesagt, nächstes Jahr 5,4% Wachstum höher als das, was wir Anfang des Jahres gehabt haben. Und das könnte auch ein Impuls für die Zukunft sein. Und auch interessant sicherlich, dass wir für dieses Jahr die USA etwas angepasst haben, aber für nächstes Jahr kaum noch großartig verändert haben. Das heißt, die Stabilität könnte sich hier positiv auswirken. Ganz kurz noch das Thema Risiken. Ich sprach bereits an. Es ist ein schwieriger Marktausblick insofern, dass wir viele Themen haben, die gerade besonders geopolitischer Natur sind und uns natürlich betreffen könnten. Da sind gerade auf der linken Seite die beiden Stagflationsszenarien zu nennen. Also nicht nur eine mögliche Rezession in Europa, sondern eine globale Rezession, bedingt möglicherweise durch einen neuerlichen harten Lockdown in China und damit eine veränderte Wirtschaftswachstumsdynamik weltweit. Oder aber auch durch vereinzelte Folgen seitens des Ukraine-Krieges, angesprochen, hier sicherlich ein Lieferstopp hinsichtlich der Gasförderung, der besonders Europa, aber damit auch die Weltwirtschaft treffen könnte. Andererseits aber genauso, dass die Notenbanken die Inflation nicht in den Griff bekommen, gerade weil sie in vielen Fällen auch angebotsgetrieben ist und dementsprechend die restriktive Notenbankpolitik fortsetzen muss und dann möglicherweise auch einen so genannten Fehlpolitik steuern könnte, die dann zu einem stärkeren Einbruch führen könnte. Insofern diese beiden Szenarien sehen wir als die Hauptszenarien. Darüber hinaus Zahlungsausfälle bei einzelnen Emerging Market Staatsanleihen, aber auch die Ausweitung des Krieges auf ein weiteres europäisches Land, hier sicherlich genannt Moldawien, nicht ein NATO-Land, oder aber auch die Risiken, die dadurch entstehen, dass Investitionen, die man jetzt eigentlich in den Klimawandel machen müsste, zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen und damit unter Umständen sehr viel teurer werden. Unter diesem Aspekt würden wir uns momentan bei unserem zentralen Szenario, das nur von einem temporären Anstieg der Rohstoffpreise ausgeht, von diesem unterschiedlichen Wachstum für die drei Bereiche, was ich genannt habe, und einem Überschreiten der Höchststände bei der Inflation weiterhin zunächst risikoneutral positionieren, aber mit eben regional deutlichen Unterschieden. Und im Laufe der kommenden Sommermonate tatsächlich auch nach Einstiegszeitpunkten für China, für einzelne Schwellenländer und vor allen Dingen aber auch für europäische Aktien. Für das negative Szenario, was immerhin auch mit 30% gewichtet ist, müssen wir davon ausgehen, dass es im Falle stärkerer Einbrüche oder auch Beschränkungen seitens der Gaslieferung nochmal notwendig werden könnte, auch unsere Absicherungen deutlich zu erhöhen. Dann wären möglicherweise Staatsanleihen genau die richtige Investitionsform. Aber wie gesagt, dann müssen wir auch unser Szenario anpassen. Darüber werden wir Sie natürlich in dem Falle dann auch direkt informieren. Blättern wir eine Seite weiter zur strategischen Ausrichtung und die mag jetzt zunächst mal mit sehr neutral, doch etwas langweilig ausschauen. Aber wie gesagt, diese geopolitischen Unsicherheiten, die wir aktuell haben, zwingen uns auch ein bisschen dazu, taktischer zu handeln. Deshalb pointiert auf der Aktienseite haben wir ein leichtes Übergewicht USA strategisch, was wir taktisch momentan sogar etwas stärker ausgebaut haben. Hier vor allen Dingen auf dem Bereich Value, während wir auf der Seite Europa eigentlich momentan deutlich untergewichtet sind, weil hier die Risiken aktuell auch sehr viel größer sind. China wäre eine Chance für uns tatsächlich im zweiten Halbjahr auch stärker zu investieren. Das betrifft zum Beispiel auch die China-Staatsanleihen. Sie sehen es auf der linken Seite, wo wir bereits ein leichtes Übergewicht haben, eine gute diversifizierende Beimischung. Aber interessant ist sicherlich auch, dass wir bei US-Staatsanleihen oder auch bei den Kernstaatsanleihen in der Eurozone inzwischen ein neutral, sprich eine neutrale Duration erreicht haben, während wir doch lange Zeit diese Segmente deutlich auf untergewichtet gehabt haben und die Duration in unserem Portfolio auch reduziert hatten. Also insofern hier wieder interessanter auch für Staatsanleihen, Aktien momentan einigermaßen leicht defensiv, möchte ich mal sagen, etwas unter neutral mit der Chance, dass nach diesen Sommermonaten wir ein etwas klareres Marktbild haben. Und damit möchte ich eigentlich auch zusammenfassend sagen, ja, wir haben ein schlimmes erstes Halbjahr hinter uns. Tatsächlich aber glauben wir, dass wir jetzt bis zum September die Inflationshöhepunkte überschreiten sollten, dass dann dadurch auch das Sentiment wieder etwas besser wird, der Druck von der Notenbankpolitik genommen wird und sofern wir jetzt Korrekturen auf der Aktienseite hinsichtlich der Gewinnschätzungen sehen würden, auch hier gute Einstiegsszenarien auftreten könnten. Insofern durchaus einige positive Aspekte, die es gilt, im zweiten Halbjahr zu berücksichtigen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die angeregte Diskussion.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Thomas. Das war sehr interessant. Das ist schon mal die Basis für weitere Diskussionen. Vielen Dank auch alle, die schon Fragen reingestellt haben. Bleiben Sie bitte dran. Ich habe zu allen möglichen Themenbereichen jetzt schon von Ihnen Fragen bekommen. Eine lässt sich ganz schnell beantworten. Jemand fragt, was DM-Aktien sind. DM steht für Developed Markets im Vergleich zu EM, Emerging Markets, also die entwickelten Industrieländer. Wir gehen aber auf die Fragen gleich nochmal ein, aber ich möchte jetzt schnell rübergeben auch zum Dr. Philipp Gistakis und ihn bitten, die Markteinschätzung aus seiner Sicht für das nächste halbe Jahr zu machen. Bitte an dich, Philipp.
Ja, vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Thomas. Thomas hat ja einen sehr schönen Überblick gegeben. Meine Aufgabe wird es jetzt sein, an einigen Stellen noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Insbesondere konzentriere ich mich auf die Fixed-Income-Märkte und die Themen Inflation und Zentralbankpolitik und was das wieder mit den Märkten macht. Fangen wir gleich mal an mit der Rentenseite. Ich habe hier mal dargestellt, wie sich die Renditen in Europa und in den USA entwickelt haben. Ich kann es hier mal zeigen. Diese dunkelblaue Linie, das ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen. Diese hellblaue hier, das ist die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries. Und die rote Linie, das ist auf dieser Seite die Differenz zwischen den 10-jährigen Treasuries und den 10-jährigen Bunds. Und auf der rechten Seite haben wir dasselbe Bild, nur mit dem Zweijahreszeithorizont. Und was man hier sieht, ist, dass in den vergangenen Wochen und Monaten die Renditen stark angestiegen sind. Und das Interessante ist, diese rote Linie hier, die Differenz zwischen den beiden, die hat sich nämlich kaum bewegt. Und das bedeutet, dass der Impuls, der aus den USA gekommen ist, mit den steigenden Renditen sich mehr oder weniger unvermindert am langen Ende der europäischen Kurve, der Bundkurve ausgewirkt hat und sozusagen die Bundkurve mitgezogen hat. Das war im 10-jährigen Zeithorizont. Im 2-jährigen Zeithorizont ist das anders. Da sieht man diese rote Linie, die steigt massiv an. Das heißt, zunächst sind die 2-jährigen Renditen in den USA schnell gestiegen und dann in Europa hinterhergekommen. Was steht da dahinter? Der 2-jährige Zeithorizont, der gibt typischerweise die Erwartung der Zinspolitik der Zentralbank wieder. Und hier, was hier zum Ausdruck kommt, ist, dass eben der Markt erwartet hat, dass die amerikanische Zentralbank wesentlich aggressiver und schneller die Zinsen verschärfen wird, die Zinsen anheben wird, als die EZB das tut. Treiber für das Ganze natürlich die Inflation. Schauen wir hier mal auf die Inflation. Hier auf der linken Seite für Europa und auf der rechten Seite für die USA. Und hier habe ich nicht die Inflationsraten, die gemessene Inflation selbst, sondern die Inflationserwartungen dargelegt, abgeleitet aus den sogenannten Inflationsswaps. Und zwar jeweils in Jahreszeitscheiben. Dass diese orange Linie gibt hier die aktuelle Jahreszeitscheibe wieder, also die erwartete Inflation vom aktuellen Zeitpunkt bis in einem Jahr, und zwar zu jedem Zeitpunkt, also sozusagen quasi zu diesem Zeitpunkt, dann nehmen wir mal diesen Zeitpunkt, hier war die Erwartung, dass die Inflation in 12 Monaten ungefähr bei 0,7% liegen wird. Und man sieht in Europa in den letzten Monaten die Inflationserwartung stark angestiegen, zuletzt aber rückläufig. Und für die folgenden Jahreszeitscheiben, die hellblaue gibt eben die folgende Jahreszeitscheibe von den 1 bis 2 Jahren und dann von den 2 bis 3 Jahren, sinkt die Inflationserwartung wieder deutlich. Für die Finanzmathematiker unterher, ich habe hier sozusagen die Inflationsforwards ausgerechnet. Für Europa, schauen wir mal auf die rechte Seite USA, da sieht das Bild ein bisschen ähnlich aus, aber interessant ist, dass in Europa sozusagen die orangene Linie hier dominant ist. Die ist stark gestiegen, die darauffolgende Inflationsraten nicht so stark. In den USA war das anders. Das Bild aktuell sieht aber in den USA und Europa relativ vergleichbar aus. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie denn der weitere Verlauf der Inflationserwartungen ist. Hier auf der linken Seite habe ich den aktuellen Snapshot dargestellt. Ich vergleiche das auf der rechten Seite mit derselben Analyse von vor ungefähr einem Monat, um zu sehen, was sich da getan hat. Aber schauen wir uns erstmal hier an. Die Zahlen, die hier in diesem Kasten sind, das ist die aktuelle gemessene Inflation, also der letzte verfügbare Inflationsbericht. Und die orange Linie ist USA, die blaue Linie ist Europa. Und wir sehen, die Inflation sowohl in den USA als in Europa ist exorbitant hoch. In den USA schon ein klein wenig unter den in Europa. Und diese Punkte hier, das sind jetzt die Inflationserwartungen für in einem Jahr, für in 2 Jahren und so weiter. Also die zukünftigen Inflationen. Und was man sieht, für in einem Jahr wird eine Inflation erwartet, die in Europa noch deutlich über den USA liegt, dann aber mehr oder weniger in 2 Jahren schon wieder auf dem Inflationsziel der EZB ist und auch dort mehr oder weniger bleibt, wohingegen die Erwartung für die USA ist, dass die Federal Reserve eine Inflation erreichen kann, die knapp über dem Zielpunkt ist. Und ich habe das hier als Vergleich dargestellt, nochmal von vor einem Monat, wie sich das verändert hat. Damals war das nämlich, dass sozusagen nicht erwartet wurde, dass die EZB es schafft, die Inflation auf das Inflationsziel zurückzuführen und auch in 2 Jahren noch deutlich über der Inflation sozusagen im Inflationsziel liegt. Und das beantwortet auch schon ein bisschen einige der Fragen, die im Chat, was denn, wenn jetzt sozusagen die Konjunktur schwächer wird, gehen dann nicht die Rohstoffpreise zurück und sozusagen entschleunigt das die Inflationsdynamik? Ja, das ist mittlerweile die Entwicklung oder die Erwartung, die wir eben auch hier sehen, dass wir sozusagen in 2 Jahren bereits in einem Inflationsniveau sind, im Prinzip wie der Zielkorridor der EZB geplant ist. Schauen wir auf die Zentralbankpolitik, auf die Geldpolitik. Hier haben wir auf der linken Seite die EZB, auf der rechten Seite die Federal Reserve. Gucken wir zuerst mal auf die rechte Seite die Federal Reserve. Die blaue Linie, das ist die sogenannte Fed Fund Target Rate, also sozusagen der geldpolitische Satz im Zeitverlauf seit dem Jahr 2000. Und die gepunkteten Linien, das sind die erwartet werden, abgeleitet aus den entsprechenden Future-Kontrakten. Und wir sehen hier, es ist ein deutlicher Teil der geldpolitischen Straffung schon geschehen. Die Renditen, die Zinsen sind schon angezogen worden auf knapp unter 2%. Und es wird erwartet, dass die amerikanische Zentralbank in weiteren Zinsschritten, Thomas hat es schon gesagt, möglicherweise 75 Basispunkte, dann gefolgt von 50 Basispunkten, dann von 25, Richtung Ende des Jahres auf über 3% anhebt. Und dann ist auch schon eingepreist, dass die Renditen wieder, oder die Zinsen wieder sinken werden. Das heißt, es ist eine weitere deutliche geldpolitische Straffung eingepreist. Aber wir haben einen Großteil der geldpolitischen Straffung in den USA schon hinter uns. In Europa werden wir vermutlich am 21. Juli, also in knapp 3 Wochen oder in 2 Wochen eigentlich nur noch, den ersten Schritt sehen, gefolgt dann von 50 Basispunkte, so ist das aktuell eingepreist, im September. Und Richtung Ende des Jahres dann ein geldpolitischer Satz, ein Einlagenzins von etwa 1%. Jetzt gucken wir mal auf Folgendes. Wir nehmen uns jetzt hier einen Zinssatz zu einem speziellen Zeitpunkt, nämlich der erwartete Zinssatz, der Zentralbankzinssatz im Dezember diesen Jahres, und gucken uns mal den Zeitverlauf an, wie sich das entwickelt hat. Hier guckt man zunächst mal auf der rechten Seite wieder die USA. Also das ist sozusagen quasi der erwartete geldpolitische Satz, abgeleitet aus entsprechenden Future-Kontrakten in dieser orangenen Linie, für sozusagen die Zentralbanksitzung, Entscheidung der Zentralbanksitzung im Dezember diesen Jahres. Und da sehen wir, der ist kontinuierlich gestiegen und hat vor ein paar Wochen Werte über 3,5% erreicht. Also erwartet wurde zu diesem Zeitpunkt, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen auf über 3,5% anhebt. Und in den letzten paar Wochen geht das wieder zurück. Das heißt, die Erwartung der sogenannten Terminal Rate, also des Höhepunktes des Zyklus der geldpolitischen Straffung, die kommt schon wieder zurück. Und wir sehen, dass das durchaus auch Auswirkungen auf die 10-Jahres-Rendite hat. Wir sehen im Prinzip, dass die 10-Jahres-Rendite stark von diesen geldpolitischen Erwartungen getrieben ist. Und aktuell ist es so, dass die Erwartung auch ist, dass der Höhepunkt des Straffungszyklus einen Zinssatz bietet, der höher liegt als der 10-Jahres-Treasury-Rate. Auf der linken Seite dasselbe für Europa, gleiche Skala, da sieht man, es ist auch eine deutliche geldpolitische Straffung erwartet von den aktuellen minus 0,5, aber es allerdings auf einen Höhepunkt, der deutlich niedrig ist. Auch in Europa geht das Ganze schon wieder zurück. Was macht das Ganze jetzt sozusagen mit den Kapitalmärkten? Da müssen wir erst noch eine kurze Brücke bauen zwischen Renditen und Inflation, und das ist die sogenannte Realrendite. Ich habe hier einmal für Europa die Realrendite dargestellt, auf der linken Seite, rechts für die USA. Die Realrendite ist grau. Zunächst einmal die Komponenten der Realrendite. Das ist ein 10-jähriger Zinssatz, nämlich die 10-jährige Euro-Swap-Rate. Hier habe ich die Swap-Rate genommen, weil ich das mit einer europäischen Inflation vergleiche. Und dann muss ich auch einen europäischen Zinssatz nehmen. Das ist also die 10-jährige Euro-Swap-Rate hier, und zwar der zeitliche Verlauf dazu. Das da hier in Orange ist die 10-jährige Euro-Inflationserwartung, die durchschnittliche Inflationsrate über die kommenden 10 Jahre. Und wir sehen die Differenz daraus, blau minus orange, das ist die Realrendite, und die ist mittlerweile schon wieder leicht positiv. Das heißt, die 10-jährige Euro-Swap-Rate liegt über dem erwarteten Inflationssatz über die kommenden 10 Jahre für Europa. Und in den USA ist das gleiche der Fall, da übersteigt die Rendite sogar die Inflation mittlerweile um fast 1%. Das heißt, es hat sich sehr viel getan, insbesondere in den letzten Wochen an der Zins- und Inflationsfront, sodass mittlerweile aus Inflationsgründen es wieder attraktiver wird, in festverzinsliche Wertpapiere zu gehen. Und das hat Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. ganz kurz hier sozusagen ein sehr anschauliches Beispiel, welche Auswirkungen diese Entwicklung in der Realrendite auf Kapitalmärkte und Anlageprodukte haben kann. Hier eine Korrelation zwischen der 10-jährigen Realrendite US-Dollar, also das ist im Prinzip das, was wir hier abgeleitet haben, das ist im Prinzip diese graue Linie hier nochmal, überlagert mit dem Goldpreis. Den erkennen Sie jetzt nicht, weil ich den Goldpreis hier auf der rechten Achse in inverser Skala dargestellt habe. Hohe Goldpreise nach unten, und da sieht man schön diese Korrelation. Und man sieht eben auch, dass der Goldpreis von einer negativen Realrendite profitiert. Je negativer die Realrendite ist, je unattraktiver es ist, sein Geld in Staatsanleihen im Dollar zu parken, desto attraktiver ist es, in Gold zu investieren. Das wird jetzt weniger, das schwächt sich jetzt ab, und deswegen sinkt auch der Goldpreis leicht. Übrigens, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir erwarten, dass der Goldpreis hier auf 1200 oder 1000 oder wie auch immer abstürzt. Aber die Höhepunktzeiten des Goldpreises sind vorbei. Und das sollte man wissen. Der Goldpreis hängt nicht so sehr an der Inflation, sondern an der erwarteten Realrendite. Kommen wir zu den restlichen Assetmärkten. Hier habe ich dasselbe gemacht. Die 10-jährige Realrendite Euro mit einem Bewertungsmaßstab auf der Aktienseite. Ich vergleiche also jetzt den Impact der Realrenditeentwicklung mit Aktienmärkten. Was ist da der Bewertungsmaßstab, den ich herangezogen habe, die sogenannte Earnings Yield? Die Earnings Yield hört sich strange und kompliziert an, ist relativ einfach. Das ist einfach nur der Kehrwert vom Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ich nehme 1 durch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Dann habe ich eben Unternehmensgewinne durch Kurs, und das ist der Earnings Yield. Und je stärker der steigt, desto niedriger ist das KGV, desto attraktiver, desto höher die erwartete Rendite, die sozusagen quasi man erwirtschaften kann, bezogen auf die Gewinne des Unternehmens. Und man sieht eben auch, dass das relativ gut zusammenpasst. Das heißt, dass die Earnings Yield steigt, das KGV sinkt, eben auch, weil diese Entwicklung auf der Realrendite der Fall ist. Das gilt einmal für Europa als auch für die USA. Wir sind bei den Aktienmärkten, noch 3 Slides zu den Aktienmärkten, und dann bin ich eigentlich schon durch. Hier sehen wir die Aktienmärkte in den großen Weltregionen, in Violett die USA oder Nordamerika, in Dunkelblau Europa, in Grün, das sind die Industrieländer, Developed Markets hatten wir vorhin, im Pazifikraum, also Japan, Südkorea, Australien etc. Dann in Türkis die Schwellenländer, und Deutschland habe ich auch mit dazu gepackt. Wir sehen in allen Regionen deutliche Kursabschläge. Und hier in diesem Bereich, weil das Ganze so adjustiert ist, dass ich mehr oder weniger zum 01.01.2020, also kurz vor der Corona-Pandemie, das Ganze auf 100 adjustiert habe, in den großen Regionen außerhalb der USA sind wir bei Kursverhältnissen, die vor der Corona-Pandemie mittlerweile angekommen. Kommen wir zu der fundamentalen Seite, dieselben Indizes, hier jetzt die Gewinnerwartungen. Und da sieht man, die Gewinnerwartungen in den USA und in Europa sind weiter gestiegen. Was wir aktuell jetzt sehen mit der abkühlenden Dynamik ist, dass die Wachstumsgeschwindigkeit ein wenig abnimmt, möglicherweise flach wird, aber die Dynamik, die war über dieses ganze Jahr relativ positiv, sowohl in Deutschland als auch in Europa, als auch in den USA, nur die Schwellenländer und der asiatische Pazifikraum, da hat es zu einem Rückgang der Gewinnerwartungen geführt. Und wenn man beides jetzt zusammennimmt, die Kurse und die Gewinnerwartung, dann sind wir eben beim KGV. Und da man sieht, die KGVs sind in allen sozusagen in allen Regionen deutlich gesunken. Wir sind mittlerweile bei KGVs angekommen, wie in Europa, in Deutschland, nahe der Tiefpunkte zu den jüngsten Krisen, also deutlich attraktiver Bewertungen. Und das ist durchaus ein positives Signal, das für Aktien spricht. Und ich möchte hier mit einem positiven Ausblick enden, mit einem positiven wirtschaftlichen Ausblick enden, nämlich die Auftragslage, der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Das ist ein Exzerpt aus dem IFO-Index, aus der IFO-Umfrage. Hier haben wir die Reichweite dargestellt. Die Reichweite ist die Anzahl an Monaten, die im Durchschnitt Unternehmen in Deutschland des verarbeitenden Gewerbes arbeiten können, ohne dass ein einziger neuer Auftrag hinzukommt. Wir sehen in dem Mai, das ist die Mai-Umfrage, da war diese Reichweite bei 4,5 Monaten, das ist weit über den üblichen Niveaus, wie wir sie sozusagen während der letzten, 30 Jahre gesehen haben, seit der 90er Jahre, stark angestiegen und insbesondere die drei wichtigsten Branchen im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland sind hier besonders positiv sozusagen dargestellt. Man sieht das leider nicht, weil die Legende fehlt. Das da hier ist die Automobilindustrie mit 7,5, der Maschinenbau mit 6,5 Monaten und die elektrische, die Ausrüstungsindustrie für elektronische und IT-Dienstleistungen. Alle diese Unternehmen, diese Gewerbe mit Reichweite über einem halben Jahr, die können über ein halbes Jahr produzieren, ohne einen einzelnen neuen Auftrag, einen einzigen neuen Auftrag zu bekommen. Das ist ein sehr positives Bild, wenn die Lieferkettenengpässe sich zurückbilden, natürlich die Energie zur Verfügung steht, dann sollte auch ein leichter Nachfragerückgang diese Unternehmen in Deutschland nicht stark treffen. Und wie gesagt, wenn sich die großen Risikofaktoren, die wir aktuell haben, wie zum Beispiel Energieversorgung, aber auch Lieferkettenengpässe, wenn sich die zurückbilden sollten im zweiten Halbjahr, dann stehen die Zeichen insbesondere für die europäische, für die deutsche Wirtschaft gar nicht so schlecht. So viel von meiner Seite. Zurück an dich, Peter.
Super, vielen Dank, lieber Philipp. Also da muss ich jetzt nochmal nachhaken, was du am Schluss gesagt hast, damit wir da ein klares Bild haben zu der Bewertung von Aktien. Jetzt haben wir auf der einen Seite gesehen, Bewertungen von Aktien sind im Zuge der Zinswende, vor allem bei der US-Notenbank, ja stark gesunken. Alle haben sich gefragt, sind Aktien jetzt deshalb günstiger geworden? Jetzt sagst du, der Auftragsbestand ist durchaus hoch. Die Unternehmen können lang mit vollen Auftragsbüchern produzieren. Auf der anderen Seite haben wir von euch beiden gehört, dass vielleicht die Gewinnerwartungen zu hoch sein könnten und Gewinnrevisionen drohen, die ja wiederum negative Einflüsse auf die Kursverläufe haben könnten. Jetzt helft mir mal durch diesen Nebel durch. Ist es jetzt ein Votum für Aktien, aber nicht heute, sondern eher dann nach dem Sommer? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Peter, das kann durchaus so sein, dass sozusagen man noch ein bisschen warten muss, weil die Volatilität sehr hoch ist. Die zentrale Frage ist, und das Thema, was immer wieder gestellt wird, gibt es eine Gewinnrezession? Also werden die Gewinne sinken? Ja? Also sozusagen werden diese Linien hier nach unten sinken, so wie das in Asien der Fall ist? Und wenn das sich einstellen sollte, ist natürlich die Frage, wie viel davon ist bei den aktuellen KGVs schon entsprechend eingepreist? Also natürlich, wenn die Gewinnrezession kommt, dann kann es schon noch sein, dass da sozusagen es zu Kursverlusten kommt. Die Frage ist nur, ob das dann 1:1 durchgereicht wird oder ob sozusagen die Bewertungsabschläge, die wir jetzt haben, einen Teil dieser Erwartungen möglicherweise schon eingepreist haben.
Und man darf das auch gerne noch, vielleicht, wenn ich das ergänzen darf, ein bisschen in Relation bringen. Also wenn wir jetzt momentan in Europa zum Beispiel eine Gewinnerwartung für dieses Jahr haben von +15% und würden das tatsächlich in der Breite jetzt deutlich runternehmen müssen auf meinetwegen +5%, also deutlicher Abschlag letztendlich, dann ist das natürlich im Moment eine große Enttäuschung. Das ist das genau, worauf man jetzt, glaube ich, aber warten muss. Auf der anderen Seite heißt das aber, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis eben zum Beispiel von 10 auf 11 steigt, was jetzt gemessen an der historischen Bewertung noch kein Beinbruch ist.
Ich glaube, das sind ganz hilfreiche Aussagen. Wir haben nämlich hier auch mehrere Fragen dazu. Viele der Kolleginnen und Kollegen haben offensichtlich mit ihren Kunden natürlich, wie es ja auch opportun war, im Jahr 2021 die Aktienquoten in den Portfolien mit den Kunden gemeinsam hochgefahren. Und viele sind bei diesem hohen Niveau an Aktienquote auch geblieben, jetzt mit den Märkten mit runtergelaufen. Mancher Kunde könnte vielleicht auch nervös sein und man fragt sich, ja, soll man dem Drängen des Kunden nachgeben, vielleicht die Aktien zu reduzieren oder eher mal mit Geduld warten, dass vielleicht im Herbst sich das dann wieder entsprechend entspannt?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass jetzt gerade mit den Zahlen zum zweiten Quartal werden wir schon gute Gewinne bekommen. Also das sagen die Unternehmen ja letztendlich auch. Das erste Halbjahr ist im Prinzip gut gelaufen. Auch aufgrund natürlich der Preissteigerung, die in vielen Fällen weitergegeben werden konnten. Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, man hat gestern von der Verbandstagung des Verbandes Chemische Industrie gehört. Die haben, glaube ich, ein Umsatzwachstum in Höhe von 22%, tatsächlich aber nur ein Order oder gerechnet mit einem Orderrückgang von 1,5%. Das heißt, vielfach ist das hier alles in erster Linie Preissteigerungen, nicht aber unbedingt auf Produktionssteigerungen belegt gewesen. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Gewinnschätzung, die wir teilweise haben, nicht alles hat man weitergeben können an Marge oder sagen wir mal an Preissteigerungen, die bereits aus den Vorprodukten kommen. Und ich sage jetzt mal, in der Chemieindustrie hast du auch durchaus einen hohen Einsatz von fossilen Brennstoffen, von Gasen etc. etc. Dementsprechend wird man die Gewinnerwartung schon ein Stückchen weit nach unten korrigieren müssen. Das kann dann durchaus vielleicht beim einen oder anderen Unternehmen noch zu schmerzhaften Kursanpassungen führen. Aber bei vielen wird es auch so sein, wie der Philipp eben genannt hat, dass es bereits schon erwartet wird und in den Kursen enthalten ist. Also ich glaube nicht, dass es eben 1:1 durchschlägt, so wie Philipp gerade genannt hat, aber man sollte so eine Anpassung durchaus nochmal abwarten.
Ja, klar, bei dir auch gleich. Will ich gleich reinspringen mit dem unterstützten Statement. Wir denken immer in realen Terms, macht ja auch Sinn, ne? Unternehmensgewinne sind nominale Größen. Also das heißt, wenn wir eine Inflation von 8% haben, ja, und die Unternehmen sind in der Lage, ihre Inputpreisinflation an ihre Kunden weiterzureichen, die Marge stabil zu halten, dann wachsen die Gewinne um diese Größenordnung. Das ist tatsächlich so, ja.
Guter Hinweis. Aber da hake ich jetzt auch nochmal nach, Thomas, bei dir. Du hattest vorher gesagt, dass Amundi derzeit auch eher US-Aktien bevorzugt im Vergleich zu europäischen Aktien. Manch einer fragt sich, was machen wir mit dem Währungsrisiko jetzt auch im Hinblick darauf, der Euro ist auf einem extrem niedrigen Stand. Ich glaube, der niedrigste Stand zum US-Dollar seit 20 Jahren, seit 2002, fast Parität, die wir da aktuell haben. Machen wir was auf der Währungsseite, auf der Währungsabsicherungsseite oder lassen wir den US-Dollar laufen?
Wir würden den US-Dollar momentan laufen lassen tatsächlich. Also wir sehen durchaus, dass die Stärke des Dollars noch eine Zeit lang anhalten könnte, auch wenn natürlich diese Positionierung pro US-Dollar eigentlich schon eine ist, die sehr lange bereits im Markt bestand und auch schon vor Corona tatsächlich schon ein bisschen der Fall war, dass man eigentlich Long-Dollar war. Aber auch heute, wenn ich mir das angucke und auch gerade den Ukraine-Krieg heranziehe, kann man sagen, die USA hat ein robustes Wirtschaftswachstum momentan, ist energieunabhängig von Russland, sie sind sogar Energieexporteur, sie haben durchaus eine starke Konjunktur, einen starken Arbeitsmarkt und in Amerika muss man sagen, ist das Bruttoinlandsproduktwachstum, sagen wir mal zu 70% auch vom Konsumverhalten abhängig. Also insofern, die Einflüsse des Ukraine-Krieges auf die USA ist relativ gering, man kann sagen, das ist einigermaßen neutral. China könnte ein Profiteur sein von dem Krieg, aber wir in Europa sind diejenigen, die momentan sicherlich am stärksten unter diesem Krieg leiden, aufgrund der Unsicherheit einerseits, aber auch aufgrund der Energieabhängigkeit auf der anderen Seite. Dementsprechend würden wir momentan taktisch zumindest mal eher auf die USA konzentrieren und da auch das Währungsrisiko, wie gesagt, nicht abhatchen.
Apropos USA, gibt noch eine Frage zu den Halbzeitwahlen, zu den Midterm-Elections, die in den USA jetzt im Herbst anstehen. Haben wir da schon ein Auge drauf? Gibt es da Befürchtungen oder ist das Ergebnis so, wie es zu erwarten ist und wird keinen Einfluss haben auf die Asset Allocation?
Na, wir haben natürlich schon ein Auge drauf. Zu erwarten ist wohl, dass die Position Joe Bidens durch die Midterm-Elections geschwächt werden wird. Das heißt jetzt nicht gleichzeitig, dass man sofort an Donald Trump denken muss. Auch da gibt es bei den Republikanern ja durchaus die Möglichkeit, einen anderen Kandidaten, und da wird momentan der Senator von Florida oft genannt, als möglicher zukünftiger Leader innerhalb der Republikanischen Partei. Das heißt, man möchte da eher zwar Trumpismus haben, aber ohne Trump am liebsten. Also das ist sicherlich etwas, was wir sehen. Kann im Vorfeld bedeuten, dass Joe Biden natürlich durchaus noch stimulierende Maßnahmen ergreift, um vielleicht für die Midterm-Elections noch etwas bewegen zu wollen. Kommt es so, dass die Republikaner im Prinzip dann eines der Häuser zurückgewinnen, dann muss man sagen, ist es natürlich für Biden schwerer in der Zukunft Gesetze durchzubringen.
Vielleicht auch nochmal eine Frage an den Philipp. Gestern sind ja die FED-Protokolle rausgekommen nach dem letzten mächtigen Zinsschritt, den die FED gemacht hat mit 0,75. Es gibt nicht wenige, die da herauslesen aus dem Bericht, dass vielleicht im Juli ein weiterer größerer Schritt mit 0,5 oder 0,75 erfolgen könnte, was ja auch eine Bedrohung für die Konjunktur sein könnte. Wie ist da deine Einschätzung? Wieder ein weiterer großer Zinsschritt
von der FED? Ja, Thomas hat es ja in seinen Eingangsworten schon gesagt. Also ich sage jetzt mal, Die Erwartung aktuell, die eingepreiste Erwartung, die liegt zwischen 0,5 und 0,75, mehr oder weniger in der Mitte drin. Das heißt, der Markt ist unentschieden, ob da 50 oder 75 kommen. Aber es ist schon so, dass man den Eindruck hat, dass die amerikanische Zentralbank das Ganze, wie man so schön sagt, möglichst frontloaded machen zu wollen, also möglichst schnell die Renditen anzuheben, um sozusagen das Zeitfenster für eine geldpolitische Straffung, das jetzt noch, muss man möglicherweise sagen, offen ist, zu nutzen. Denn wenn sich mal Anzeichen dafür zeigen, dass die Wirtschaft durch diese Straffung deutlich abkühlt, dann wird es eben für die amerikanische Zentralbank deutlich schwieriger. Und ich kann mir gut vorstellen, also wie gesagt, zwischen 50 oder 75, also es wird ein großer Schritt werden.
Da ist auch noch eine interessante Frage zu den Creditmärkten, also Financials, Non-Financials, wie da unsere Einschätzung ist, die aktuelle Einschätzung. Wer mag was dazu sagen?
Ich kann gerne was dazu sagen. Wir hatten das auch auf der Folie drauf. Also bei den Creditmärkten hält sich das ähnlich regional, wie ich es gesagt habe, für die Aktien. Das heißt, wir sind durchaus positiv für Investment-Grade-Credits in den USA. Vor allen Dingen aber auf besser also höhere Qualität, sage ich mal. Das kommt schon alleine auch aus dem Thema heraus, dass wir sagen, Staatsanleihen werden wieder interessanter. Dementsprechend das Zinsniveau in Summe wird interessanter und dann unter Umständen eben auch Investment-Grade-Credits mit guter Qualität, die also etwas defensiver sind, die das Unternehmen oder sagen wir eine Unternehmensbilanz haben, die stabil ist, robust ist, nicht so stark geleveraged ist. Dementsprechend kommst du in diese Richtung Investment Grade Corporate und dann dieser regionale Aspekt, den ich genannt habe, also insofern US Investment Grade Credits ist etwas, was sehr übergewichtet ist.
Wunderbar, vielen Dank. Nochmal eine kurze Nachfrage auch bei dir, Philipp. Du hast vorher interessante Bemerkungen zur Goldpreisentwicklung gemacht. Du hast gesagt, Goldpreis wird nicht mehr so hoch hängen. Er hängt auch nicht an der Inflation deiner Meinung nach, sondern an der Realrendite. Da wird vielleicht manch einer aufgehorcht haben, der immer noch das Gold so als den Inflationsschutz sieht, als die Risikoschutzwährung. Kann man jetzt desillusioniert sein oder behält Gold einfach diese Funktion weiter und gehört, ich weiß, dass das bei euch in der Hypo Finance Bank ja auch eine wichtige Rolle spielt, weiterhin zu einem breit diversifizierten Portfolio und zu einer guten Asset Allocation?
Gehört bei uns dazu. Wir haben Gold bei uns in der Vermögenshaltung zuletzt ein bisschen reduziert, also von einem starken Übergewicht auf ein Übergewicht, aber das sagt schon, wir haben das weiter noch mit einem relativ starken Gewicht bei uns im Portfolio mit drinnen, um dem Rechnung zu tragen. Und hier ist ja jetzt sozusagen die Dollarperspektive dargestellt. Wir haben ja, das haben wir gerade auch eine Fremdwährungsfrage, natürlich auch die Euro-Perspektive dazu. Das heißt, Gold ist ein Dollar-Asset, was im Moment sehr gut aus europäischer Anlegersicht zur Portfolio-Stabilisierung beiträgt. Wir haben es ja in der Performance-Übersicht gesehen, eigentlich alle großen Asset-Klassen, ob das jetzt europäische US-Anleihen, Aktien waren, sind mehr oder weniger in den jeweiligen Heimatwährungen minus sozusagen 10% und mehr, also zweistellig, amerikanische Staatsanleihen knapp drunter, aber fast. Und das Einzige, sage ich jetzt mal, bis auf Energieaktien und vielleicht eben auch ein bisschen Gold, was sozusagen geholfen haben, waren Dollar-Exposure. Und das gehört eben, Gold gehört eben zum Dollar-Exposure dazu. Und unter anderem auch deswegen ist es aktuell bei uns noch im Portfolio drinnen. Wir überlegen uns aber natürlich auch, wie man dann gegebenenfalls, wenn mal wir sehen das ähnlich wie ihr auch, dass sozusagen quasi das Dollar-Exposure noch offen ist. Wenn man mal eine gegenteilige Entwicklung sieht, ist natürlich die Frage, wie man dann mit Gold entsprechend umgeht. Mhm.
Thomas, was zu ergänzen aus der Mundi-Sicht?
Nein, also ich glaube, ich würde Gold momentan auch aus dem Aspekt, und das ist natürlich, warum viele Kunden wahrscheinlich auch daran festhalten, wir haben unsichere Zeiten, wir haben durchaus irgendwo Krieg vor der Haustür. Und wir haben auch das Thema eventuell, dass die Gasexporte Russlands eingedämmt werden könnten. Also wir haben durchaus noch eine ganze Menge an geopolitischen Unsicherheiten, die tatsächlich auch dazu führen könnten, dass wir unsere Kernszenarien nochmal überarbeiten, anpassen müssten. Und dann kann Gold sicherlich auch eine absolut interessante Beimischung sein, die es genau in dem Augenblick bleibt. Also insofern würde ich genauso an dieser Position festhalten.
Sehr gut. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Eine Frage, die brennt mir einfach noch auf den Lippen, die muss ich euch beiden stellen. Jetzt gab es gestern eine Entscheidung im EU-Parlament, Atomkraftwerke und Gaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen als grüne Investments einzustufen. Und heute ist ja die Presse schon voll mit Tiraden auch, ob das jetzt der neue Greenwashing-Deal ist und so weiter. Ich meine, wir haben in der EU derzeit ungefähr 550 Gaskraftwerke und um die 130 Atomkraftwerke. Das ist schon eine stattliche Anzahl. Wie schätzt ihr diese Entwicklung ein, die Taxonomie? Ist das Ganze jetzt noch ernst zu nehmen? Hat das Einfluss auf die Politik jetzt der beiden Häuser? Ich weiß, dass die Hypovereinsbank ja eine der nachhaltigsten Banken in Deutschland ist und auch für Amundi ist das Thema Nachhaltigkeit ja ganz groß auf der Fahne, wo wir uns sehr, sehr anstrengen, da auch interessante Lösungen anzubieten. Wie geht man jetzt mit dieser Entscheidung um?
Also ich glaube, diese Frage zu beantworten ist relativ schwierig und ich will es mal versuchen, möglichst unpolitisch zu machen. Zunächst mal muss ich das so nehmen, wie es kommt von der EU-Kommission. Und natürlich haben wir in Ländern wie Frankreich und Deutschland eine sehr, sehr unterschiedliche Sicht auf die Atomkraft, die wir auch immer wieder betont haben. Genauso auch das Thema möglicherweise Gaskraftwerke, jetzt zumindest als Übergangstechnologie zu bezeichnen. Wie gesagt, objektiv muss ich das so nehmen, wie es kommt. So werden wir es auch machen. National kann ich festhalten, haben wir dann diese einzelnen Siegel, wie das FNG-Siegel, die dann tatsächlich wieder einzelne Ausschlüsse macht, die es zu berücksichtigen gilt. Und dann kann der Investor am Ende auch selber entscheiden, was ist denn meine persönliche Sichtweise. Natürlich habe ich auch eine eigene Sichtweise, wie man so ein Thema angehen möchte. Aber wie gesagt, da muss man sich an der Richtlinie der EU orientieren. Ich würde es nicht als eine Aushöhlung verstehen, in keinster Weise, sondern es ist eine Linie, die man folgen darf. Jetzt kannst du national das ausgestalten.
Philipp? Ich sehe das ähnlich. Für uns, wir haben ja in unserem Asset Management einen klaren Fokus auf Deutschland. Für uns würde ich das ausschließen. Ich habe heute früh ein Kundengespräch gehabt im Wealth Management Bereich. Da war das die erste Frage, sozusagen, wie wir damit umgehen. Ich habe das so beantwortet, dass in unseren Regeln, unabhängig der Taxonomie, die auch schon älter sind als die Taxonomie, diese Bereiche ausgeschlossen sind und auch weiterhin ausgeschlossen bleiben. Eine ähnliche Frage, die wir übrigens immer gestellt bekommen, ist auch, wie denn das jetzt zum Beispiel mit Waffen sind. Also wie man jetzt sozusagen mit dem Ukraine-Krieg könnte man ja auf die Idee kommen, dass mögliche Waffen doch ein interessantes Asset sind. Wir haben sehr viele kirchliche Investoren bei uns als Kunden. Und da würde ich das ausschließen, dass die sozusagen quasi Waffen als nachhaltig ansehen, genauso wie wir ausschließen, dass wir im aktuellen Umfeld Kernkraft und Gaskraftwerke als nachhaltige Investments ausschließen. Anleger, die das tun möchten und entsprechendes Exposure haben möchten, denen bleiben ja klassische Anlageprodukte immer noch zur Verfügung. Also von daher, wir interpretieren das so, wie der Thomas das gesagt hat, man kann das national entsprechend ausgestalten. In Deutschland, glaube ich, wird das nicht breit Verwendung finden, dass man eben jetzt Kernkraftwerke in nachhaltige Strategien oder kernkraftnahe Industrien in nachhaltigen Strategien stark zu finden wird.
Sehr gut. Danke für diese zwei Statements. Es bleibt beim verantwortungsvollen Investieren, beim Investieren mit Haltung. Und das ist auch gut so. Ja, meine Damen und Herren, ich danke meinen zwei heutigen Experten für ihre Ausführungen. Thomas Kruse von der Amundi und Dr. Philipp Gestakis von der Hypovereinsbank. Ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben und bis zum Schluss mit dabei waren, für Ihr Interesse an diesem heutigen Markt-Outlook-Call, möchte ich es mal nennen. Hinweisen möchte ich Sie noch auf unser ja auf Sie zugeschnittenes Unterstützungsangebot mit weiteren Calls und Produktupdates. Schauen Sie mal rein, was für Sie mehrwertig sein könnte. Unser nächster Fondsmanager-Call ist bereits am Dienstag, am 12.07. Dort geht es zum Amundi-Weltertrag-Nachhaltigkeit-Fonds. Unser nächster CIO-Call wird erst am 15. September stattfinden, nach einer kleinen Sommerpause also. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn die Märkte signifikante Veränderungen haben, wo es wichtig sein sollte, dass wir miteinander reden, dann werden wir früher miteinander reden. Ja, mein Name ist Peter Bartschüber und im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen jetzt allen einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren und ich freue mich auf ein gesundes Wiederhören bei einem unserer nächsten Calls. Auf Wiederschauen.